Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Passwörter nerven. Wo immer man sich einloggen will, ob beim Online-Banking oder Shoppen, braucht man komplizierte Zeichenfolgen, die sich kein Mensch merken kann. Die Folge: viele nehmen überall das gleiche Passwort oder sie nutzen Passwortmanager, mit denen sie ihre Logins verwalten. Und das ist vor allem eins kompliziert.
Und dann hat man die Wahl. Entweder man lernt viele Passwörter auswendig oder man nimmt sich einen Passwortmanager. Eine weitere komplexe Software, die auch nicht so einfach zu bedienen ist. Dieses Dilemma soll jetzt endlich nicht mehr lange andauern. Denn Firmen wie Google und Apple arbeiten zum Beispiel daran, Passwörter einfach abzuschaffen. Doch womit werden die dann ersetzt? Irgendwie muss man ja seine Accounts absichern. Wie das gehen könnte, erklärt Hagen der Schüren.
102. Mann!
Vergessene Passwörter können bald der Vergangenheit angehören, weil Passwörter selbst bald der Vergangenheit angehören können. In Apps und Webseiten einloggen, so leicht wie das Entsperren vom Smartphone. Das verspricht die FIDO Alliance, zu der Unternehmen wie Google, Microsoft und Apple, aber auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gehören.
Die Idee ist, dass man dort zwei Dinge kombiniert, und für die Endbenutzerin und Endbenutzer ist es so, dass eine Anfrage kommt. Melden Sie sich an, das wird dann ans Mobiltelefon oder das Gerät gesendet. Und auf dem Gerät kann man dann zum Beispiel Biometrie verwenden, also den lokalen Fingerprint oder Face ID oder auch ein PIN.
Erklärt Lukas Westermann von der Cybersecurity-Firma Nevis. Technisch funktioniert das auf dem Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung, die den etwas irreführenden Begriff Schlüssel benutzt. Eigentlich handelt es sich bei diesen Schlüsseln um zwei Datensätze.
Bei der Registration wird ein sehr spezielles Schlüsselpaar generiert, und der eine Schlüssel, der wird an den Server übermittelt, der darf den auch halten, und der passt aber nur zu diesem einen anderen Schlüssel, der nur auf deinem Gerät ist.
Diese beiden an verschiedenen Orten aufbewahrten Schlüssel können dann beim Login miteinander kombiniert werden. Das mathematisch einzigartige und eindeutige Ergebnis, das daraus entsteht, beweist dann der jeweils anderen Seite, dass sie zugriffsberechtigt ist. Dieses System hat daneben, dass das Vergessen von Passwörtern unmöglich wird, einen weiteren riesigen Vorteil.
More than half a billion Facebook users have had their data hacked.
Yahoo has alerted customers that usernames and passwords have been stolen from their site.
More than 32 million active Twitter passwords have been stolen.
The social networking website LinkedIn has been hacked. 6.5 million passwords were reportedly posted to a Russian hacker site.
Praktisch werden im traditionellen System von Apps und Webseiten oft die Passwörter abgespeichert, um sie hinterher miteinander abgleichen zu können. Beim FIDO-System ist das anders. Die Anbieter haben nur einen der beiden benötigten Schlüssel und damit auch nur die Hälfte der benötigten Zugangsdaten. Die andere, ohne die ein Login unmöglich wird, verlässt das Smartphone oder den Computer nicht. Das heißt, dass Massenhacks, bei denen Passwortdatenbanken kopiert werden und damit Millionen von Passwortdaten leaken, nicht mehr möglich sein werden. Und auch auf den Endgeräten wird die Sicherheit erhöht. Denn eine Möglichkeit, um die Schlüssel auf dem Smartphone oder dem Computer zu speichern, ist die sogenannte Secure Enclave, die alle großen Hersteller in ihre Geräte einbauen. Das sind quasi extra sichere kleine Tresore, die physisch in die Hardware eingebaut sind und auf die die Software selbst überhaupt nicht zugreifen kann. Stattdessen werden Abfragen an dieses Secure Enclave weitergeleitet, die dann das Gesicht, den Fingerabdruck oder die PIN abfragt und dann sagt ja oder nein. Für den Security-Experten Westermann ist das eine seltene Win-Win-Kombination für die Sicherheit.
Aus der technischen Sicht ist das erste Mal, wo ich diese Kombination sehe, Sicherheit und Convenience. Das gibt es sehr selten, sonst sind es immer Trade-offs.
Trade-offs, zu Deutsch, also irgendwas hinkt immer. In diesem Fall soll das also nicht so sein, aber stimmt das wirklich? Gibt es nicht doch Schlupflöcher? Darüber haben wir mit Markus Dürrmuth gesprochen, er ist Informatikprofessor. Sein Spezialgebiet sind Usable Security and Privacy und Usable Authentication Mechanisms, also technische Zugangssicherheit zu digitalen Systemen, die aber benutzbar bleibt. Und geforscht hat er auch zum passwortlosen Zugang.
Und wie gesagt, das Versprechen klingt himmlisch. Es soll nicht nur für die NutzerInnen ganz, ganz einfach sein, diese neue passwortlose Technologie zu verwenden, sondern diese Technologie soll auch sicher sein. Phishing etwa soll unmöglich werden, und deswegen haben wir ihn als erstes gefragt, ob er uns erklären kann, warum und wie das dann nicht mehr gehen soll.
Das Problem bei Phishing ist ja, dass eine Webseite vorgibt, eine legitime Webseite zu sein, aber in Wirklichkeit vom Angreifer kontrolliert wird. Das ist für einen Endnutzenden schwer unterscheidbar, ob das jetzt die legitime Webseite ist oder nicht. Deswegen funktioniert Phishing. Bei Verfahren wie jetzt Passkey oder FIDO2 allgemein findet der Abgleich der Identität der Gegenseite, also die Frage, spreche ich mit der Webseite, mit dem Dienst, mit dem ich sprechen möchte, findet nicht durch den Nutzer statt, sondern durch die Technik, durch das Protokoll. Und das ist natürlich wesentlich weniger fehleranfällig, deutlich robuster gegen Angriffe. Es gibt immer noch theoretisch zumindest die Möglichkeit, über DNS-Spoofing-Angriffe und Ähnliches trotzdem noch auch gegen diese Verfahren Phishing-Angriffe zu starten. Bei DNS-Spoofing geht ein Angreifer her und manipuliert den DNS-Server. Das ist der Server, der die Übersetzung macht zwischen den vom Menschen lesbaren URLs, www.google.de, und den dahinterstehenden IP-Adressen. Und wenn der Angreifer in der Lage ist, diese Zuordnung zu manipulieren, kann er Anfragen, die für einen bestimmten Dienst, für den legitimen Dienst gerichtet sind, umleiten auf einen anderen Server, den er dann kontrollieren kann und kann so einen Phishing-Angriff durchführen, der aber auf der Nutzerseite überhaupt nicht sichtbar ist, weil dort die korrekte URL noch angesprochen wird. Das ist allerdings vergleichsweise leicht detektierbar, weil eben dann DNS-Einträge umgebogen werden und ist auch vom Konzept her deutlich, deutlich komplexer als der durchschnittliche Phishing-Angriff und deswegen in der Praxis wenig anzutreffen.
Dieses System basiert ja darauf, dass Schlüsselcodes bei mir auf einem Gerät verwahrt werden, bei Smartphones zum Beispiel in einem besonderen sicheren Teil der Hardware, der sogenannten Secure Enclave. Wie sicher ist denn das nun aber wirklich?
Nun ja, die Secure Enclave, die wurde genau dafür entwickelt, genau dafür designt, Geheimnisse wie beispielsweise Schlüssel sicher unterzubringen. Das funktioniert nach allem, was man weiß, sehr gut, bietet ein sehr hohes Maß an Sicherheit. Natürlich gibt es immer wieder Angriffe, die theoretisch oder auch praktisch geeignet sein können, solches Schlüsselmaterial zu extrahieren. Die sind allerdings sehr aufwendig durchzuführen und deshalb stellen solche Verfahren natürlich einen sehr, sehr großen Fortschritt im Bereich der Sicherheit dar. Wenn Sie es noch ein bisschen sicherer haben wollen, dann sind so Hardware-Tokens, die eben diese Funktion nicht auf einem Mobilgerät in der Secure Enclave implementieren, sondern die speziell dafür gemacht sind, also sogenannte Sicherheitsschlüssel, USB-basierte Sicherheitsschlüssel, die bieten nach allem, was man weiß, ein noch höheres Maß an Sicherheit gegen das Auslesen. Aber auch die sind natürlich nicht 100% sicher. Wie das Allerwenigste.
Jetzt ist ja sozusagen aus der praktischen Bequemlichkeit annehmbar, sage ich mal, dass viele Menschen dann eher doch auf das Smartphone als Gerät mit der Secure Enclave irgendwie bauen. Und dann heißt es also, dass diese Schlüsselcodes, die ich habe, auf einem Gerät von mir sind. Und wenn das Gerät wegkommt, ist es dann natürlich schlecht. Dann muss ich ja trotzdem irgendwie an meinen Accounts kommen. Und ein Vorschlag, um das Problem zu klären, den es gibt, ist ja, diese Schlüssel werden auch noch in einer Cloud abgespeichert. Und dann fragt man sich, wenn das System eigentlich ist, dass der Schlüssel nur bei mir ist, aber dann ist er doch in einer Cloud, wo auch noch die Schlüssel vieler anderen NutzerInnen sind, führt das nicht das ganze System ad absurdum, weil das dann ein total lohnendes Angriffsziel ist?
Das ist in der Tat prinzipiell ein mögliches Problem, weil wir einen Single Point of Attack, einen Single Point of Failure haben. Wenn ein Angreifer Zugriff auf diese Cloud bekommt, dann wären die Daten oder die Zugriffe einfach weg. Man kann allerdings diesen Zugriff durchaus so gestalten, dass der sicher ist. Das machen zum Beispiel verschiedene Passwortmanager heute schon vor. Die genauen technischen Details sind mir jetzt nicht bekannt, wie das dort implementiert wird. Allerdings gibt es da Techniken, und ich wäre da ganz optimistisch, dass die auch zum Einsatz kommen, den Zugriff auf diese Cloud entsprechend zu schützen. Meines Wissensstandes nach wird der Zugriff auf die Schlüssel in der Cloud auch weiterhin durch eine PIN oder einen anderen Faktor geschützt, sodass es nach allem menschlichen Ermessen sehr schwierig zu sein scheint, hier auf die Cloud wirklich zuzugreifen. Wobei das prinzipielle Problem natürlich sicherlich bestehen könnte.
Der Zugang auf mein Gerät, dass ich das freischalte, das kann ja über biometrische Daten erfolgen. Das ist nicht unumstritten. Wenn man aber in die Medien schaut, scheint es fast schon beschlossene Sache zu sein. Das Passwort wird durch einen Fingerabdruck oder durch Gesichtserkennung abgelöst. Eine PIN ist hier vielleicht die zweite Wahl nur. Ist das wirklich so alternativlos, wie es dargestellt wird?
Meines Verständnisses nach lässt Passkey bewusst beides zu, sowohl biometrische Faktoren als auch wissensbasierte Faktoren in Form einer PIN oder eines grafischen Passwortverfahrens. Sie haben recht, biometrische Verfahren sind und auch mit Grund etwas umstritten. Wir haben beispielsweise in Studien auch gesehen, dass ein Teil der Endnutzenden biometrische Verfahren ganz bewusst ablehnt. Gründe waren zum Beispiel, dass eine Kamera, die aufs Gesicht gerichtet ist, natürlich auch den weiteren Raum mit aufnimmt. Das wurde von einigen Teilnehmenden einer Studie als unakzeptabel deklariert. Das ist ein Trade-off. Das Versprechen von Biometrie ist eine relativ hohe Nutzbarkeit, eine schnelle, intuitive Authentifizierung, deswegen sehr attraktiv, allerdings mit Abstrichen im Bereich Privacy.
Wenn man das System anschaut, geht es vor allem darum, quasi Schleppnetzfischerei zu verhindern, also Angriffe, von denen viele NutzerInnen betroffen sind. Wie sieht es aber mit gezielten Angriffen auf einzelne Personen aus? Also wenn zum Beispiel Kriminelle oder die Polizei, um nur mal zwei Beispiele zu nennen, auf die Daten einer bestimmten Person zugreifen wollen, sind die dann auch sicherer?
Ja, Sie denken jetzt an Erpressung oder vielleicht auch an Strafverfolgungsbehörden. Und ja, da ist es so, wenn ich mich für einen biometrischen Faktor entscheide, dann laufe ich zumindest in der Theorie in die Gefahr, solcher Angriffe genau zum Opfer zu fallen. Das ist für die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wahrscheinlich kein Problem, aber für einen kleinen Teil davon möglicherweise doch. Sie haben aber immer noch die Wahl, zum einen bei allen FIDO2-Varianten und auch bei Passkeys, einen wissensbasierten Faktor, also eine PIN oder ein grafisches Entsperrmuster zu wählen, mit dem Sie diese Nachteile dann umgehen könnten.
Es wird ja auch anscheinend an anderen Sachen noch geforscht, wie man Menschen identifizieren kann, zum Beispiel über Verhaltensmuster. Man will NutzerInnen zum Beispiel am Tippen auf der Tastatur, am Gang oder sogar daran, wie sie ihr Smartphone aus der Tasche holen, erkennen, anstatt eben sozusagen einer anderen Zugangssicherung. Was halten Sie von solchen Sachen? Ist das Science Fiction oder könnte uns das wirklich sozusagen, könnte das wirklich passieren?
Das ist weit davon entfernt, Science Fiction zu sein. Das wird nach allem, was wir wissen, auch in der Praxis bereits eingesetzt, ist in bestimmten Formen theoretisch sehr gut untersucht. Es scheint so zu sein, dass einige Bank-Webseiten so ein Tippverhalten mit analysieren, nicht als alleinigen Faktor, sondern als zusätzlichen Faktor, der über die PIN, die eingegeben wird, die Sicherheit weiter erhöht. Es ist so, dass große Dienste, so die standardgroßen Internetdienste, eigentlich alle das verwenden, was wir risikobasierte Authentifizierung nennen, dass sie weitere Faktoren, das sind dann weniger Tippverhalten, das sind dann mehr, wie verhält sich mein Rechner, von wo loggt er sich ein, wann loggt er sich ein, welche IP hat er, welches Betriebssystem ist drauf, dass alle diese Faktoren, die jeder für sich eine sehr schwache Aussagekraft nur haben, aber zusammengenommen eine relativ hohe Aussagekraft darin haben, Angriffe vorherzusagen. Und auch das wird dann nicht als alleiniger Faktor verwendet, aber das wird dann verwendet als ein zusätzlicher Faktor, zusätzlich zu einem vergleichsweise schwachen Passwort.
Wird es eine schleichende Einführung dieses Systems geben oder kommt das sozusagen so ad hoc von jetzt auf gleich?
Nun ja, die Einführung wird durch die großen Player in gewisser Weise plötzlich erfolgen. Also die Möglichkeit, diese Verfahren zu benutzen, wird zwangsweise mit dem Ausrollen einer neuen Version wahrscheinlich ausgerollt werden. Was allerdings ja nach meinem Wissensstand nicht bedeutet, dass dieses Ding auch genutzt werden muss. Das wäre ja auch völlig illusorisch, so schnell umzustellen, sondern meiner Auffassung nach wird es dann eine sehr lange Übergangsphase geben, in denen das System parallel zu Standardpasswörtern und zu normalen tokenbasierten Authentifizierungssystemen genutzt werden wird, wie sie jetzt eben auch schon genutzt werden wird. Und es würde mich auch nicht überraschen, wenn diese Übergangsphase sehr lange ist. Und ich rechne ganz offen gesagt nicht damit, dass Passwörter vollständig ersetzt werden durch irgendein beliebiges Nachfolgesystem, auch nicht hierdurch. Ich würde vermuten, dass wir parallel mit beiden Systemen dann jetzt eine ganze Weile lang leben werden.
Sagt Markus Dürmuth, Informatikprofessor an der Ruhr-Universität Bonn. Wir danken für das Gespräch.